Der Bildungssektor befindet sich zu großen Teilen in konfessioneller Hand. Mancherorts haben Eltern gar keine andere Alternative, als ihr Kind zum Beispiel in einen evangelischen oder katholischen Kindergarten zu schicken. Und dabei bezeichnen sich mehr als ein Drittel der Menschen im deutschsprachigen Raum als religionsfrei. Tendenz steigend. Auch auf dem Buchmarkt fehlen nicht religiöse Erziehungsratgeber. Damit begrüße ich Ulrike von Schossi und Michael Bauer. Herzlich willkommen im
Hallo.
Studio.
Hallo.
Hallo. Sie konnten diesem Missstand mit Ihrem Buch Erziehen ohne Religion nun Abhilfe verschaffen. Worum geht es bei religionsfreier Erziehung genau?
Ja, zunächst mal geht es vor allem um eine Wertevermittlung, denn wenn man nichts Religiöses ist, heißt das ja immer, man hätte keine Werte. Das passiert ja ganz häufig, denn wenn ich über den Wert zum Beispiel rede, Toleranz, dann kann ich das aus vielen Perspektiven heraus tun und natürlich auch aus einer nicht religiösen.
Ihr Buch Erziehen ohne Religion ist thematisch sehr breit gefächert. Da geht es sowohl um praktische Erziehungstipps als auch um Hilfen in Lebenskrisen. Frau von Schossi, könnten Sie uns vielleicht ein Beispiel nennen?
Ja, ich nehme vielleicht einmal eine typische Frage aus meinem Arbeitsalltag. Da ist eine Mutter auf mich zugekommen, deren ehemaliger Lebensgefährte verstorben war, der Vater von dem Kind. Ja. Und sie war ganz verzweifelt, weil sie nicht wusste, wie sie jetzt mit dem Kind umgehen soll. Und zunächst hat sie ihm gesagt, er ist jetzt im Himmel. Sie war aber selber gar nicht religiös und war sehr unglücklich mit dieser Antwort. Mhm. Und hat dann bei mir nachgefragt, was sie wohl tun kann. Und wir haben uns beim Jugendamt erkundigt, wir haben uns vernetzt, wir haben eine Psychologin hinzugezogen und haben uns auch fachlich beraten lassen. Aber natürlich gab es dazu auch ein paar weltanschauliche Antworten, die man geben kann. Es geht manchmal gar nicht darum, dass man ein Kind vertröstet auf das, also dass derjenige am Leben bleibt oder irgendwo jetzt noch abrufbar ist oder irgendwo noch ist, sondern es geht letztendlich darum, das Kind zu begleiten in seiner Trauerarbeit. Mhm. Und mit solchen Vertröstungsgeschichten versucht man sich natürlich in Verzweiflung erstmal zu retten. Ja, der ist noch wo.
Ja.
Aber in dem Moment muss das Kind trauern dürfen. Und das heißt, ich kann das Kind begleiten in dieser Trauerarbeit und ich muss es auch begleiten als Elternteil selbstverständlich mit all dem, was da passiert. Also mit richtiger Trauer, mit Wut womöglich verlassen sich zu fühlen. Also die Wut über denjenigen, der gegangen ist, auch das passiert beim Trauern. Mhm. Die Lösung, es zu verschieben oder zu hoffen, dass das Kind nicht trauert, weil der irgendwo ist, das funktioniert normalerweise nicht. Denn das, um was es geht, ist das Vermissen. Und ob derjenige jetzt ganz weg ist oder ob er sie nur verlassen hat, es bleibt dabei. Das Kind muss damit jetzt leben, dass dieser Vater nicht mehr greifbar ist. Mhm. Und das heißt, man muss vom Kind ausdenken. Was brauchst du jetzt? Was würde dich trösten? Also letztendlich das Kind mit einbeziehen und auch Fragen zu stellen. Was glaubst du, was dir jetzt hilft? Wollen wir kuscheln? Sollen wir uns bewegen? Was tut dir jetzt gut?
Was raten Sie Eltern beispielsweise, die religionsfrei sind und trotzdem ihr Kind in eine christliche Kita bringen müssen? Herr Bauer?
Das ist ja fast schon der Normalfall, vor allem wenn man aufs Land schaut, wo oft ja die Kirchen oder kirchliche Träger sehr stark dominieren. Zum einen kann man versuchen, konkret Einfluss zu nehmen auf die Arbeit in der Kindertagesstätte und anzusprechen, dass man möglicherweise mit Kindergottesdiensten, Pfarrerbesuchen oder mit Bibelkunde im Kindergarten ein Problem hat und anregen, das zu öffnen. Es geht ja nicht darum, religionskundliche Erziehung zu verunmöglichen. Ganz im Gegenteil, es würde ja dem Verständnis füreinander sehr nützen, wenn man weiß, was andere glauben. Aber das kann nur ein Angebot sein und eben keine Glaubensvermittlung. Wenn man versucht, in die Richtung zu argumentieren, dass verschiedene Religionen vorkommen, dass verschiedene Weltanschauungen vorgestellt werden, dass vielleicht Eltern ihre Glaubensüberzeugungen darstellen oder andere, dass das Leben in der Kindertagesstätte einfach bunter wird. Konkret muss man natürlich sehen, was im jeweiligen Fall ist, wie genau die Ausrichtung der Kindertagesstätte ist. Nicht jede katholische oder evangelische Kindertagesstätte ist ja nun wirklich eine Missionsanstalt. Da gibt es ja auch welche, die sehr tolerant arbeiten. Aber wenn man nun mit einer konfrontiert ist, in der die Religion eine so starke Rolle spielt, dann sollte man sich als nicht religiöser Mensch dagegen schon wehren dürfen.
Wie würde das im konkreten Fall aussehen?
Naja, letztendlich, also ich bin ja auch Mutter und habe das Problem ja auch schon gehabt, dass ich in Einrichtungen war, die gemeint haben, sie haben einen missionarischen Auftrag bei meinen Kindern zu erfüllen, gerade weil wir nicht religiös sind. Oftmals hilft es den Pädagogen klarzumachen, dass ich meine Kinder in eine Einrichtung gebracht habe, weil die Bedürfnisse haben. Das heißt, das sind die Bedürfnisse der Kinder, nicht die Bedürfnisse der Pädagogen. Ich bringe nicht mein Kind in die Einrichtung, damit die Pädagogen ihre missionarischen Bedürfnisse befriedigen können, sondern es sollte umgekehrt sein. Die meisten Pädagogen packt da schon der Ehrgeiz.
Man darf bei der Sache ja auch nicht vergessen, dass gerade das Alter von Kindergartenkindern das Alter ist, in dem allgemeine sogenannte magische oder mystische Vorstellungen in konkrete religiöse Vorstellungen transformiert werden. Das ist ein entwicklungspsychologischer Prozess, der ist auch ganz normal. Und wenn man nun als Eltern eben nicht möchte, dass diese Überleitung in Religiosität stattfindet oder für die eine Grundlage gelegt wird, dann muss man für eine andere Möglichkeit sorgen. Also das Problem ist schon ernst, da geht es nicht um geschmäcklerische Fragen, sondern es geht um die Entwicklung des Kindes und in welche Richtung diese Entwicklung denn weiter voranschreiten soll.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, diese magische Phase bedeutet im Grunde genommen, dass es ein Alter, in dem Geschichten einen sehr hohen Wert haben.
In dem auch die Dinge belebt werden. Ein Baum ärgert sich, wenn es windig ist zum Beispiel. Also ein Kind geht von sich aus und unterstellt dem Baum sozusagen die eigenen Emotionen. Das ist was Typisches. Ja. Ja, die Natur ärgert sich oder irgendwie der Wind hat irgendeine Absicht, weil das Kind eine Absicht hätte. Mhm. Ja, also es unterstellt sozusagen jedem die eigene Gedankenwelt.
Dahinter verbirgt sich keine Neigung des Menschen zur Religion an sich.
Nein.
Es gibt sehr aussagekräftige empirische Studien zu in der Frage, wie denn die Religion, ich nenne es jetzt mal so, dann zu den Menschen kommt. Wenn Kinder in genau dieser sensiblen Phase ihrer Entwicklung diese religiöse Kulturation erfahren, dann bleibt es hängen, ich nenne es mal so. Mhm. Und dann ist die Offenheit zur weiteren Entwicklung hin zu einer konkreten kulturellen Religiosität gegeben. Wenn das aber nicht erfolgt, dann wird diese Phase überwunden, mündet in einem etwas rationaleren Weltbild und dann gibt es hinterher ganz große Schwierigkeiten für Religionen. Das ist von Religionswissenschaftlern selber oder von Theologen untersucht worden. Bei diesen Kindern wieder Kirchlichkeit, Kirchenmitgliedschaft, religiösen Glauben zu implementieren, ihn einzupflanzen oder überhaupt zu finden.
Frau von Schossi, Herr Bauer, herzlichen Dank für die Einblicke ins Buch. Es ist im Reinhardt Verlag erschienen und kostet 19,90 €. Sie können es als gedrucktes Buch erhalten oder auch als E-Book.